Pressing, der DNN Fußball Talk.
Jo, herzlich willkommen zur 15. Folge von Pressing, dem DNN Fußball Talk. Wir sind heute wieder in voller Mannschaftsstärke, zumindest in der Abwehr vertreten, mit einer Dreierkette. Und das sind
Jochen Leimert,
Stefan Schramm
und ich bin Mario Thiel. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit einem klassischen Vorstopper spielen können. Wir haben praktisch vor unserer Dreierkette einen sehr prominenten Gast heute bei uns. Er ist Sommelier des Jahres, dreimal glaube ich sogar. Ich zähle da nicht mehr mit. Er ist demzufolge sowieso Sommelier, Weinkenner. Er ist Weinbotschafter für Deutschland. Dazu kommen wir dann später noch. Oder wird Weinbotschafter. Kriegen wir auch raus, was da stimmt. Er ist Weinverkäufer, sprich in der Gastronomie. Wie sagt man dann? Kriegen wir auch raus. Und er ist mit dem Fußball verbunden. Das heißt, wenn der DFB Länderspiele in Deutschland durchführt, gibt es jemanden, der die Weine präsentiert. Und jetzt ratet mal, wer das sein könnte. Unser heutiger Gast, freue mich sehr, Jens Pierzonkas bei uns.
Hallo, große Freude.
Herzlich willkommen.
In meiner Aufzählung habe ich allerdings etwas vergessen, was aber extrem wichtig ist und auch einer der Gründe, warum du unser Gast heute bist. Du bist Dynamo-Fan, Dynamo-Mitglied. Und du warst am Sonntag im Stadion bei diesem spektakulären 3:3, wie wir sagen würden, Grützenspiel.
Legendär auf jeden Fall, ja. So ein bisschen Kratzen im Hals habe ich noch, da ich ja mich meistens im K-Block aufhalte. Von daher ist das immer sehr emotional, auch für die Stimme.
Hattest du denn Spaß dieses Mal?
Ja, Spaß schon. Also zumindest nach dem 3:3. Also wenn das, glaube ich, 2:3 ausgegangen wäre, dann wäre das schon ein sehr trauriges Ende gewesen dieses Spiels, ja.
Da fällt mir übrigens ein, es gab mal ein Gewinnspiel auf DSF damals noch. Dynamo auch gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Das müsste logischerweise 20 Jahre her sein. Aber, und da war das Gewinnspiel, spielt Dynamo Dresden A gegen Rot-Weiß Essen oder B gegen Rot-Weiß Trinken. Es ist kein Joke. Und es sind durch die Frage, die sich anschließt, warst du gegen Essen zufällig im Stadion, weil du sagst, okay, ich komme aus der Weinszene, Essen, das liegt mir schon sehr nahe, thematisch, oder gehst du wirklich regelmäßig?
Ich gehe wirklich regelmäßig, ja. Also wir haben eine Jahreskarte, von daher arbeiten wir die auch immer ganz brav ab im K-Block.
Wer ist wir, deine Frau?
Nein, mein lieber Sohn. Wir zwei sind da ganz hart im Nehmen und hart im Geben.
Wie alt?
14.
K-Block? Immer K-Block?
Nein, nicht immer. Also wir haben jetzt im Prinzip jetzt seit dem Jahr haben wir jetzt angefangen K-Block. Davor waren wir immer Sitzblock, aber da wir sehr emotional sind, wir zwei, musste ich wieder zurück in K-Block, weil ich bin ja ein 80er-Jahre-Kind und mein Sohn ist jetzt im Prinzip mitgezogen und den kriege ich dann auch nie wieder raus.
Jens, wie kommt es denn, dass jemand, der sich in der gehobenen Gastronomie bewegt, der die besten Weine verkostet hat, immer auf der Suche nach was Neuem ist. Wie kommt das mit dem Fußball zusammen, wo es ja in der Regel eine Bratwurst, eine Bocki und natürlich Bier gibt und ein bisschen ja deftiger zur Sache geht? Wie lässt sich das vereinbaren?
Also A, sage ich mal, bin ich nicht der einzige Verrückte. Also es gibt ja den berühmten Thorsten Michel, 3-Sterne-Koch im Schwarzwald, der beste Koch Deutschlands. Und der ist Dresdner und ist ein absoluter Dynamo-Fanatiker, sage ich mal. Und es gibt noch einige Sommelier-Kollegen aus dem Ostteil Deutschlands, die auch die schwarz-gelbe Fahne ganz hochhalten und auch für große Kulinarik stehen. Und so geht mir das ja genauso. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich sehe auch das Thema Wein beim Thema Fußball jetzt auch als ein sehr spannender Begleiter, definitiv. Es kann mal ein gutes Bier sein, aber es kann doch auch mal ein guter Wein sein.
Aber mit einem Junge dann aus dem K-Block hinten raus, dann gibt es doch eine Bockwurst, oder?
Ja, das ist klar. Also die gepflegte Bratwurst, die muss natürlich sein. Und das gepflegte Bierchen gibt es auch, ganz klar, logisch. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ist der Jens Pierzonka, der sich mit Wein beschäftigt, ein anderer als der Jens Pierzonka im K-Block?
Ja, definitiv. Meine Frau kann ein Lied von singen, der reicht schon auf der Couch.
Bist du auch jemand, der emotional auch Sachen ruft, die er dann später, wo er sich heimlich entschuldigt und sagt, war nicht so gemeint?
Das war vielleicht früher in den 80ern so. Aber jetzt so mit 50 plus gibt es vielleicht ganz, ganz ausnahmsweise. Aber sonst weiß man, glaube ich, schon, was man ruft.
Bist du, aber du hast dort, das ist ein bescheuertes Bild, aber du hast nie ein Weinglas als eins schon im K-Block.
Nee, das würden sie mir A abnehmen und B ist es auch manchmal dann so eng, dass es auch nicht viel bringt, dann das Ganze hochzuhalten.
Ist auch kein Genuss bei manchen Spielen, ne? Wo der beste Wein ja schal. Wenn jetzt der Name Dresden ein Wein wäre, wie würdest du ihn charakterisieren?
Also in der jetzigen Zeit.
Also wir reden vom aktuellen
Stand, ja.
Die also, Mannschaft, die du gesehen hast gegen Rot-Weiß Essen oder Trinken, wie die immer hießen.
Weiß ja. Na, es gibt ja diesen berühmten Orange-Wein. Das sind ja die Weine, die mit Schalen und Stielen und allem vergoren werden und die teilweise auch mal ein bisschen aus der Reihe rutschen und so ein bisschen wilder sind vom Geschmack her. Wo man manchmal auch gar nicht genau weiß, wenn man die Flasche aufmacht, was da rauskommt. So würde ich es eigentlich fast betiteln im Augenblick, ja. Leider.
Wie ist der Abgang bei der aktuellen Mannschaft?
Sehr säurebetont.
Und hat er Potenzial? Also muss man einfach lange offen lassen, stehen lassen, dass er noch was wird? Oder?
Ich hoffe mal, wenn wir ihn lange liegen lassen, den Wein, dass er dann ein großes Potenzial noch zeigt. Ja. Das ist ja der große Traum von uns allen. Ja.
Ist er einfach ein junger Wein? Könnte das ein Problem sein?
Im Augenblick noch sehr jung, ja. Mhm. Vielleicht noch gar nicht geerntet, mal schauen.
Ist die Flasche halb voll oder halb leer?
Immer halb voll.
Solange es kein Eiswein ist.
Immer halb voll. Was ich vorhin vergessen habe, also ich habe es angedeutet, aber da können sich viele nicht drunter vorstellen. Fußball ist für dich zum einen Hobby, Spaß, klar. Aber du hast auch eine Fußball-Lehr- oder zumindest fußballaffine Vergangenheit hier in Dresden. Also du bist tatsächlich auf dem Bolzplatz gewesen, richtig?
Genau, der klassische Hartplatz bei Turbine Dresden, Pfotenhauerstraße.
Also wirklich die Männerschule, ne?
Das war schon das harte Nehmen, ja, definitiv.
Da hätten wir fast gegeneinander spielen können. Ich war bei Löbda auch Hartplatz, aber ich bin ja noch einen Tick älter als du. Wahrscheinlich war ich dann schon durchgereift. Nee, du hast schon nie mehr gespielt, glaube ich, also ich noch aktiver. Du warst ja dann kein Aktiver mehr, du hast dann ins Schiri-Feld gewechselt.
Genau, also es war so, glaube ich, es müsste 86, 87 gewesen sein, 87, wo ich dann den Wechsel aufs große Tor, der ist mir schwer gefallen. Ich war ja Torwart.
Du warst Torwart?
Ja, und im kleinen Tor war ich unschlagbar, würde ich mal ganz mutig sagen.
Weil du so groß warst oder
weil
so
weil ich gut? Einfach so unglaublich reaktionsschnell war.
Ah ja, das war's, jetzt fällt mir es auch wieder ein.
Aber das große Tor hat mich kaputt gemacht. Also die Größe hätte ich gehabt, aber ich habe es einfach nicht kapiert. Und dann mit dem Strafraum, das war mir einfach viel zu viel. Ich habe zum Glück die Reißleine selbst gezogen und habe dann mich für das Thema Schiedsrichter sehr begeistert und habe das auch, glaube ich, nicht so schnell gemacht.
Dann war der Hartplatz, den es damals an der Pfotenhauer gab, auch leichter zu ertragen, oder? Als
im
wenn
Kleintor
man als Torwart sich dort in den
im Kleintor besser schmeißt. Als im Großen, ja, auf jeden Fall.
Inzwischen sieht es ja dort besser aus, aber es gibt noch Verbindungen zum SSV Turbine, habe ich gehört.
Das ist selbstverständlich. A, war ich vor 2 Jahren, glaube ich, sogar Ärmelsponsor, also nicht glaube ich, weiß ich, Ärmelsponsor bei der Männermannschaft. Und mein Sohn spielt natürlich seit seinem 6. Lebensjahr da ganz aktiv und die räumen gerade in der Liga in der B-Jugend auf. Ja.
Wandelt er auf den Spuren des Vaters und stellt sich zwischen die Pfosten? Mittlerweile gibt es ja Kunstrasen, das ist nicht mehr ganz so hart. Oder spielt er am Feld?
Nee, der spielt im Feld. Legendärer Rechtsverteidiger, Linksverteidiger und vielleicht bald IV. Alles gut.
Und Respekt. Turbine, alte Herren, ist jetzt nichts für dich?
Nee, also da ich ja nun lange selbstständig war und auch teilweise noch bin und ich weiß, wie die alten Herren so spielen, ist mir mein Knochengerüst, ist ja mein Geldgeber und da ist mir das wirklich sehr wichtig, dass ich da einigermaßen heil noch durch die Gegend laufe.
Und erzähl mir mal eins, wann hat denn ungefähr deine Leidenschaft für Dynamo begonnen?
Mein lieber Vater schleppte mich 1979 mit ins Stadion. Da war ich noch relativ klein, da war ich ja 7 Jahre und dann habe ich dann relativ schnell Blut geleckt. Wir waren dann zu Legendenspielen gegen BFC und die ersten Europacup-Spiele. Ich sehe mich noch gegen Kopenhagen, das war mein erstes Spiel gewesen, Europacup-Spiel und dann kam so Malmö FF, FC Metz und die ganzen Geschichten und dann war ich natürlich dann infiziert und konnte nicht mehr loslassen, dank meinem Vater.
Und da hast du jetzt natürlich damals große Fußballzeiten mit Dynamo erlebt, das ist klar. Verglichen mit heute, tut es nicht manchmal weh?
Ne, man hat sich dran gewöhnt. Also es waren ja wirklich tolle Zeiten, so bis 89 haben wir ja wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Gut, Europacup-Pokal haben wir jetzt nicht gewonnen. Aber wir waren ja kurz davor zumindest, war auch stimmungstechnisch eine tolle Zeit, aber so diese 90er-Zeit, die ist ja schon, tat schon sehr weh, muss man wirklich sagen. Ich habe das letzte Bundesligaspiel in Leverkusen noch mitgemacht, im Auswärts, bei der Auswärtsfahrt und dann ging es ja wirklich rapide bergab. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Verein sich so wieder hochgeboxt hat, muss man wirklich sagen. Von daher ist natürlich eine zweite, erste Liga sehr schön, würde uns auch sehr freuen, aber ich glaube, ein bisschen Demut, wenn man mal zurückschaut, was da vor 10, manchmal 15 Jahren noch alles war, da ist das schon ganz okay.
Du bist Mitglied, ne? Zahlendes
ja,
Mitglied.
Ja.
Bist du auch jemand, der dann auch hingeht und seine Stimme bewusst einsetzt oder bist du einfach sagst, ich bin Mitglied, freue mich, alles gut?
Ich bin Mitglied, alles gut gewesen, muss ich sagen. Also mein Sohn treibt mich immer wieder an, da mal hinzugehen, weil es ja schon auch viele Themen sind, die wirklich auch sehr auf den Nägeln brennen. Und ich bin wirklich kurz davor zu sagen, dass ich im November auf jeden Fall mal hingehe. Erst einmal dann.
Also du wirst nie, aber wir werden dich nie im Aufsichtsrat sehen oder irgendwann mal oder Ehrenspielführer wird nicht. Aber du hast keine Ambition in dem Sinne.
Habe ich nicht. Mein Sohn hat mich witzigerweise zu dem Thema gestern angesprochen, weil wir da so, oder andersrum, nach dem Spiel angesprochen, als wir auf dem Spielfeld die beiden Persönlichkeiten von Dynamo Dresden gesehen haben, die dort ihre Interviews gegeben haben. Und mein Sohn sagte, was die denn mit Dynamo zu tun hätten, die beiden, die da stehen. Ich wäre doch da viel besser aufgehoben. Und da habe ich gesagt, naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Ich bin raus. Welche Persönlichkeiten haben da live gesprochen?
Der Herr Fischer und der Vizepräsident, den Namen habe ich jetzt allerdings vergessen.
Auch nicht reden?
Hatte so einen Sakko an. Ich fand es halt sehr Bürger. Schade, dass man in dieser Position nicht dann auch mal was Schwarz-Gelbes trägt, irgendwie bei so einem Spiel.
Du weißt, jetzt kommt ein ganz dünnes Ding. Du weißt ja nie, du hast ja nie alles gesehen.
Ja, war noch so mein Empfinden. Mein Sohn ist auch empfunden. Ja. Ich habe gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht ergibt sich mal sowas, keine Ahnung. Interessant ist es auf jeden Fall, weil man dem Verein ja wirklich verfallen ist, sage ich mal.
Das ist das Problem. Problem ist das falsche Wort, aber ist mir aufgefallen, du bist ja nicht nur einer von den Fans. Ich bin ja so ein klassischer Fan, der sagt, ich liebe das Spiel, ich gehe dahin, bin Dynamo, natürlich bin Dresdner. Aber es versaut man nie den Tag, wenn sie verloren haben. Mhm. Ich habe mich jetzt auch geärgert bei dem Spiel, wo ich dachte, oh Freunde, bei aller Liebe. Aber es versaut mir nie den Tag. Aber du bist ja wirklich jemand, der das ja wirklich lebt. Du bist ja schon eine Stufe höher. Schon, dass du in K-Block gehst, ist ja mehr, als ich jemals leiste. Ich bin ja da.
Ja, also sag mal, den Tag versauen mit Family und Familie, also mit Family, Kindern zu Hause, ist das natürlich dann, muss man das auch schnell abhaken. Aber soll auch Vorbild für den Sohn sein.
Trotzdem bleibt ja ein gewisser Groll in sich.
Aber ich erinnere mich an das Spiel gegen Uerding oder Rapid Wien zum Beispiel. Da hat meine Mutter mir gesagt, danach habe ich 2 Tage lang fast nichts Essbares zu mir genommen.
Da warst du nicht der Einzige.
Ja, die Phasen gab es schon. Und ich meine, man ist natürlich immer noch frustriert. Und gerade jetzt zum Beispiel nach einem legendären Meppenspiel letzte Saison, dann ist man natürlich dann auch, das dauert schon etwas länger, um da wieder auf den Erdboden zu kommen. Ja.
Da war man dann auch satt.
Das ist die neue Realität.
Ja. Meppen. Ja, genau.
Wie viel Wein muss man trinken, um das zu ertragen?
Ja, das Thema Alkohol soll jetzt kein Retter sein. Ne? Also ich trinke eigentlich lieber einen schönen Wein zu einem sehr schönen oder nach einem sehr schönen Spiel. Das ist natürlich schon viel feiner. Also das als Frust trinken, dem halte ich mich noch ein bisschen zurück.
Wenn du unterwegs bist, mit der Nationalmannschaft, mit den Honorationen, die ja auch sehr hohe Ansprüche haben, auch an die gastronomische Betreuung, die bietest du. Und ihr kommt mal so ins Gespräch oder wo kommen sie denn her? Was machen sie? Was ist denn so der Verein ihres Herzens? Und wenn sie dann sagen, ja, ich komme aus Dresden und mein Herz schlägt schwarz-gelb, wie viel ist von dem Image, von dem guten Ruf, den Dynamo in den 80ern hatte, wie viel ist da heute noch zu spüren? Oder wird man automatisch dritte Liga?
Nee, gar nicht. Also das Thema Fanszene ist natürlich schon, das ist das, was wo alle wirklich sehr, sehr begeistert sind. Natürlich gibt es da auch wieder mal Aussetzer, wissen wir alle. Aber sagen wir, im Großen und Ganzen werden wir schon sehr wohlwollend anerkannt. Das wundert mich manchmal auch, weil es gibt ja auch Stadien, wo man weiß, dass die Fanfreundschaft sich da etwas in Grenzen hält. Aber im Großen und Ganzen ist wirklich die Begeisterung für den Verein auch weit über die Grenzen hinaus sehr, sehr groß. Also muss man schon sagen, ja.
Wir warten ja immer noch, dass es mal wieder ein Länderspiel hier in Dresden gibt, ein Männerländerspiel. Und es gab ja immer wieder diese Gerüchte, ja, man ist beim DFB, man ist dort ein bisschen vorsichtig. In Dresden ist das alles schwer zu kontrollieren. Man weiß nicht, was passiert, ob dann da auch der DFB vielleicht ein bisschen zu hart in die Kritik genommen wird. Glaubst du, dass die Leute, die du triffst, dass sich das auch jetzt, es ist eine Weile eigentlich vergleichsweise ruhig gewesen hier, dass man auch mal wieder so weit ist, dass die sich in Frankfurt sagen, ja, jetzt ist Dresden endlich mal dran und wir können das auch machen?
Ja, es hängt erstmal von der Stadt und Größe ab. Ich glaube, da haben sie ein bisschen so mit diesen 29.000, 30.000 Zuschauern, das ist denen, glaube ich, noch ein bisschen zu klein, auch wenn sie sich auch mal in Freiburg und so spielen.
In Hoffenheim haben sie gespielt nach dieser Geschichte. Früher haben sie gesagt, ab 40.000, das ist ja dann aufgeweicht worden.
Ich glaube aber nicht, dass das jetzt ein Problem ist, dass sie sagen, dass es irgendwie aus dem Ruder läuft hier in Dresden. Das glaube ich nicht. Also ich denke, sie haben sich ja jetzt auch mit der letzten EM wieder ein ganz gutes Standing in Deutschland herbeigespielt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Thema ist. Die haben es ja mit der Frauennationalmannschaft haben sie es ja jetzt gemacht. Und das war, glaube ich, sehr erfolgreich.
26.000 Zuschauer?
Ja, also ich denke schon, dass das Sinn machen würde, auch sowas mal in Dresden spielen und nicht nur in Leipzig.
was mich immer interessiert, wir Dresdner neigen ja dazu, weltberühmt zu sein, sogar in Dresden. Und wir haben ja auch schönste Stadion hier schon mal wieder. Nicht nur das Steierstadion ist das schönste Schmuckkästchen ever, sondern auch das Dynamo-Stadion wurde ja bei der Eröffnung gelobt. Das hätten wir gerade das Weltall gestürmt. Du kommst ja wirklich rum. Du lernst Stadien kennen, VIP-Räume kennen, was so ist. Wo steht denn das Dynamo-Stadion in deinem Beliebtheits-, Schönheits-Ranking in Deutschland? Sind wir wirklich so weit vorne? Also haben die anderen also auch nichts Besseres? Oder überschätzen wir uns ganz kleines bisschen?
Na gut, ich schätze natürlich in meiner schwarz-gelben Brille, sage ich durch Dresden auf die Eins. Ja. Aber natürlich gibt es Stadien, die einfach auch super genial sind, aber das sind natürlich auch andere Städte. Ja. Also man kann jetzt, glaube ich, Köln nicht mit Dresden vergleichen. Das Kölner Stadion finde ich sehr, sehr schön. Also auch von der Stimmung her auch sehr gut gebaut. Wir haben natürlich ein sehr lautes Stadion. Das gibt es ja auch, glaube ich, nachgewiesenerweise, dass wir mit die lauteste Stadion in Deutschland haben. Was natürlich sehr schön ist. Freut mich auch sehr. Aber Gelsenkirchen, Köln, Entschuldigung, das sind schon tolle, tolle Arenen, muss man wirklich sagen. Also das macht schon unglaublich viel Spaß, da drin zu sein. Ich finde immer den Moment sehr, sehr cool oder geil, kann man fast sagen, wenn man in so ein Stadion reinkommt vor dem Spiel und es ist total ruhig und es laufen vielleicht ein paar Wichtig-Tour durch die Gegend und dann merkt man es, wie es ganz laut ist und dann, wenn man danach, und das da haben wir meistens ein Glas Wein dabei, wenn alle raus sind und dann nochmal so ein Gläschen Wein in so einer komplett leeren Arena trinken, das ist schon richtig mega.
Ja. Wein im Stadion, ja, hast schon gesagt, man wird dir das Glas im Block wegnehmen, aber du bist durchaus jemand, der sagt ja auch, für die Zuschauerbereiche, die jetzt abseits der großen Tribüne, abseits der VIP-Logen sich befinden, auch dort sollte man sowas anbieten. Glaubst du, dass das eine Nachfrage gibt?
Denke ich auf jeden Fall. Also ich würde es vielleicht jetzt nicht im K-Block anbieten, da finde ich es jetzt ein bisschen Quatsch. Aber ich sag mal, auf der Gegengeraden, also MNOP, diese Geschichten, da gab es sogar schon mal Pläne dafür. Da sitzen ja auch wirklich ganz, ganz viele gute Gäste, die sich keinen Bock haben auf VIP-Bereich, die aber trotzdem relativ viel Geld für ihre Jahreskarte bezahlen und wo die auch mal schon gern auch ein Weinchen trinken oder auch vielleicht sogar ein Schaumwein oder ein Prosecco, whatever. Und wenn man das anbieten würde da hinten, das würde schon auch gewissen Sinn machen, aber es müssen da schon ein bisschen Niveau haben. Und es sollte preistechnisch auch nicht aus dem Ruder laufen, ganz klar. Ich fände es spannend. Ich kann mir es auch sehr, sehr gut vorstellen. Mal allein, was sitzen da für Leute? 15.000 Leute, 10.000 Leute. Wenn da nur, sagen wir mal, 5% oder 2% was trinken kommt, das reicht ja, glaube ich, schon völlig aus.
Was hast du eigentlich persönlich für Vorlieben? Eher lieblich, eher halbtrocken, trocken, rot, weiß?
Also geschmacklich schwarz-gelb bin ich offen.
Wenn man jetzt beim Wein
sind. Ja, also Wein würde ich sagen, das Thema Riesling als Rebsorte ist so ein bisschen mein Favorite, weil das eine Rebsorte ist, die man in ganz vielen Geschmacksnuancen trinken kann, aus verschiedensten Ausbaustilistiken. Und das macht, glaube ich, unglaublich viel Spaß, ob man was ganz frisch trinkt oder einen gereiften Riesling. Das ist schon ganz cool, weil aus einer Rebsorte man für verschiedene Geschmacksrichtungen rauskriegt, das ist schon mega.
Aber du trinkst Wein im Umfeld eines Spiels. Ich weiß es nicht, ob du da nur hinterher auch mal zum Genießen eintrinkst oder vielleicht vorher auch mal einen kleinen, so um ein bisschen, ja, ein bisschen ein warmes Gefühl schon irgendwie in den Körper hinein fließen zu lassen. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Leute sagen, Sommelier, der hat jeden Tag mit Wein zu tun. Also kommt der überhaupt ohne aus?
Kommt er, sehr gut sogar. Und es ist auch ganz wichtig, dass er das schafft, ohne auszukommen. Also es gibt schon, wenn man mal wirklich in Großstädte kommt, wie Köln, München, Hamburg bei irgendwelchen Spielen und man weiß, dass da sehr gute Restaurants auch existieren, dann kann es schon mal sein, dass wir schon mal mittags, also meistens fahre ich ja mit den Kollegen dahin, dass wir mittags schon mal irgendwo einen kleinen Mittagstisch zu uns nehmen in einem sehr guten Restaurant und dann trinken wir auch noch ein Gläschen Wein dazu oder vielleicht auch zwei und machen dann eine kleine Ruhe und dann geht's ins Stadion, das machen wir schon. Aber jetzt nochmal zu Dynamo klassisch, gehen wir schon mit 0,0 Promille rein und gehen auch eigentlich auch mit 0, was gibt's so ein Becher Bier her, keine Ahnung, 0,05 wieder raus. Also das schwitzt man wahrscheinlich wieder raus oder schreit's raus förmlich, würde ich sagen. Also
dann hältst du es schon so wie beim Oktoberfest. Erst aufs Fahrgeschäft und dann
absolut, gibt's was zu trinken. Absolut.
Ich würde trotzdem mal zurückgehen. Wir reden ganz normal darüber, du bist Sommelier und sowas, aber für viele ist ja selbst das noch nie so als Begriff klar. Es ist erstens kein Lehrberuf, sondern du hast seit damals geflohen, also DDR, 89 zur Wende, war da nicht die einzigen, wenn ich den Fernsehberichten glauben durfte. Und du hast deine Lehre, für dich war es beruflich gesehen eigentlich perfekt gelaufen, weil du warst genau in dem Umbruch zur Lehre, zum Tätigsein. Und hast dann praktisch deine gastronomische Laufbahn im Westen begonnen und dort ja definitiv in den besten Häusern des Landes. Was hast du wirklich gelernt, also als Lehrbuch, was ist das? Gastronom oder?
Klassischer Restaurantfachmann.
Was macht der?
Der ist halt für alles zuständig, was im Thema Restaurant passiert. Also vom Service angefangen, das klassische Filetieren, Tranchieren, also Fisch auseinandernehmen, Rehrücken tranchieren,
Flügel machen. Wir reden nicht vom Kochen, also außerhalb der Küche.
Es gibt ja wirklich diese ganz klassische französische Küche, wo man am Tisch noch flambiert, tranchiert, filetiert und
das
macht
anrichten.
Und das gibt's halt wirklich leider fast nicht mehr, aber das im Prinzip hast du wirklich alles gemacht. Ich habe Steinbutt gemacht, ich habe Seezunge am Tisch gemacht. Rehrücken, Stubenküken, alles auf der Welt. Plus natürlich dann Weinkarten, Weinempfehlung, große Banketts, große Hochzeiten, Veranstaltungen, Franz Beckenbauer als Gast, Karl Lagerfeld, whatever. Also wirklich so ganz große Geschichten mitgemacht und das macht man alles als Restaurantfachmann, ja, wenn man das will.
Aber mit Lagerfeld hast du dich nicht über Fußball unterhalten können?
Nee, das war nicht, der trank auch nur Cola, von daher war das Thema dann auch. Aber Franz Beckenbauer...
Das stimmt also tatsächlich, dass er nur Cola trinkt.
Naja, Cola Light natürlich.
Getrunken hat.
Franz Beckenbauer war natürlich eine Ikone und den habe ich zweimal als Gast gehabt und einmal hat er mir eine Urkunde überreicht, damals als Sommelier des Jahres. Als kleiner Spoiler hinten dran, an dem Tag davor hat Dynamo Dresden bei 1860, das war in München die Gala, 4-2 gewonnen und da hat er mir dann auf der Bühne noch gratuliert, dass wir das so großartig gemacht haben, die 60er rausgekickt haben.
Das ist mir wahrscheinlich leicht gefallen. Ja.
Aber solche Momente hat man dann schon, das ist schon toll.
Dann gab es aber an dem Abend einen besonders guten Jahrgang, oder?
Da gab es was besonders Gutes, ja, definitiv. Definitiv.
Was ist der beste Wein, der im Weinkeller von dir lagert, darf man das verraten? Ist das?
Ich tue mir immer schwer mit dem Thema Beste
oder wertvollste,
mal, darauf, seltenste. Wo wir uns, glaube ich, freuen, haben durch von unseren Kindern, die Jahrgänge haben wir natürlich 2006, 2009, haben wir uns ein bisschen was reingelegt und da gibt es schon den einen oder anderen Tropfen, der dann auch vor sich hinschlummert von den beiden, den man irgendwann mal wahrscheinlich, weiß nicht, werden wir es mal trinken, aber irgendwann trinken wir das schon mal und da gibt es schon ein paar Sachen, die inzwischen auch durch diese Reife, die sie haben, schon Spaß machen, ja.
Oder Spaß machen werden. Da wird dann quasi was reserviert für die Hochzeit des Sohnes oder dann für...
Ja, also mit der Tochter, die ist jetzt zwischen 18, da haben wir schon mal eine Flasche aufgemacht aus diesem Jahrgang. Ja, da gibt es schon so ein kleines Lagerfläch, so eine kleine Lagerecke, wo jeder seine von den beiden Kindern so seine Weine drin hat. Ob ich die dann später meiner Frau trinke oder ob wir das mit den Kindern zusammen machen, werden wir mal schauen.
Aber die dürfen auch Bier trinken irgendwann?
Wenn sie wollen, klar. Die können alles trinken. Okay.
Also. Was ist ein guter Wein? Also man sagt, ich habe mal von einem Sommelier gehört, ein guter Wein ist, wenn er schmeckt. Kann man es so relativ profan sagen?
Das ist eine ganz entscheidende Sache natürlich. Es muss natürlich erstmal jedem schmecken, was er da im Glas hat. Also wenn man da ihm erstmal erzählen muss, dass er gut schmeckt und dass man ihm das erst einreden muss, dann ist das ein bisschen schwierig. Am Ende muss man halt das hinbekommen, dass der Gast mit der Situation, die er da hat, sehr glücklich ist.
Ist es denn überhaupt machbar, einen eingefleischten Biertrinker, wie er dann im K-Block neben dir steht? Und der ja sein Feldi oder Radi, was er so Jahr für Jahr trinkt und so, ist es theoretisch oder ist es überhaupt praktisch denkbar, jemanden auf den Geschmack eines edlen Weins zu bringen? Oder ist ein Biertrinker irgendwann festgelegt? Oder kann man wirklich diese feinen Noten, die ja eben auch Weine bieten, Leuten wie diesen nahebringen?
Also feiner Wein würde ich erstmal ein bisschen... ausklammern. Also es gibt ja von bis, es gibt eine gute Basisweingeschichte, also die klassischen Sachen, die man so für 8, 9, 7, 8, 9 Euro verkauft, bis hin natürlich zu in die Tausende, ja. Also ich würde jetzt niemanden aus einem K-Block einen Wein hinstellen, der 500 Euro kostet oder sowas, völliger Humbug, glaube ich. Aber man kann Leute schon auch, die sich auf ein gewisses Getränk eingeschossen haben, sie müssen natürlich ein bisschen offen dafür sein, ganz klar, schon auch mit sowas begeistern. Aber da würde ich erstmal wirklich eher mal bei der Basis anfangen. Und sich dann so ein bisschen hocharbeiten. Also ich sage immer gern so ein bisschen dieses Treppensteigen. Man fängt erstmal mit einem normalen Produkt an und geht dann so Stufe für Stufe weiter. Ja, ist ja wie beim Fußball auch. Fängt in der vierten Liga an und irgendwann spielt in der Bundesliga.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn du in Frankreich beispielsweise in ein Geschäft gehst?
Ja.
Unser eins fährt im Urlaub dahin. Ich war im Sommer in Frankreich. Wir bringen Wein mit und so. Und dann steht man eben so als Laie da und guckt so ein bisschen nach der Traube und irgendwann entscheidet man sich, weil ja
das Etikett so schön aussieht.
Das Etikett mitunter schön ist, das sieht gut aus und den demjenigen, den ich es dann schenke, der kennt sich auch nicht aus, aber dem gefällt dann vielleicht das ganze Äußere. Was kannst du Laien damit auf den Weg geben? Wie sucht man da Wein aus? Oder muss man sich dann wirklich auch den Fachverkäufer zur Seite holen und sich beraten lassen? Oder muss man dann einfach dem Blindflug vertrauen?
Also meine Kinder können ein Lied von singen, aber ich denke mal, sie werden das schon positiv sagen, dass wir eigentlich auf allen Urlauben, wo wir sind, außer es sind jetzt keine Weinregionen, dass wir immer auf dem Weingut fahren. Also eins ist immer so ein bisschen dabei und auch ein bisschen Pflicht, aber inzwischen finden sie es auch ganz cool. Und ich glaube, wenn man es selbst dann beim Produzenten probiert und die Leute auch kennenlernt und die auch dann ihre Liebe zu diesem Produkt und zu ihrer Arbeit dann auch so ein bisschen kundtun und preisgeben, dann findet man auch schon den Wein, auf den man Lust hat. Und meistens, du hast ja gerade gesagt, ist man ja in einer Weinregion dann. Und dann würde ich schon eher lieber sagen, man geht wirklich mal den Weg auf ein Weingut. Da gibt es ja auch große Weingüter, die auch die Leute dann einfach so begrüßen und probiert sich ein bisschen durch und lernt ein bisschen diese Menschen kennen, die dahinter stehen. Und dann geht das, glaube ich, ganz schnell, dass der Kofferraum voll ist.
Ist die Zahl der Weintrinker unter den Fußballfans im Südwesten, in Rheinhessen oder auch in Frankreich, ist die signifikant höher? Kannst du das aus deiner Erfahrung irgendwie so ein bisschen eingrenzen? Oder ich meine, in Norddeutschland, ja, da erwarten wir dann herbes Bier und ansonsten wird da wahrscheinlich keiner auf den Gedanken kommen. Ja,
definitiv.
Rund um Fußballspiele Wein zu trinken, aber ich könnte mir vorstellen, die Franzosen, ja, wie feiern die einen Sieg ihrer Mannschaft, Nationalmannschaft oder Vereinsmannschaft?
Ja, klar, also meine, das sieht man ja im Freiburg im Stadion, die haben ja schon in dem Freiburger Stadion eine Weinauswahl, auch für die normalen Menschen, sage ich mal, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also das ist, da wurde manche Weinkarte in einem Restaurant mit der Zunge schnalzen, was die da im Stadion ausschenken. Also das ist natürlich, diese Weinkultur ist da natürlich ganz anders gegeben als in anderen Regionen, ganz klar. Also das gehört da definitiv dazu. Also Mainz und Freiburg sind da, glaube ich, die Paradebeispiele, wie sowas auch funktionieren kann im vielen Thema.
Können wir eigentlich direkt dazu auch kommen, wenn du für den DFB arbeitest. Also du bist, ich habe es vorhin gesagt, du suchst, profan gesagt, die Weine aus, die bei Länderspielen gereicht werden. Vermutlich auch nach dem Land. Also wenn wir gegen Italien spielen, gibt es partout nur deutsche Weine. Damit die gleich
Musik gespielt haben. Es gibt allgemein nur deutsche Weine.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Das hat damals Franz Beckenbauer angerührt gehabt, zur WM 2006, dass es nur noch deutsche Weine in den Stadien gibt.
Also bei deutschen Spielen
in Deutschland. Bei deutschen Spielen. Und weil das ja in Frankreich und Italien auch nicht anders ist. Und da hat er gesagt, warum müssen wir uns einfach verbiegen und müssen Champagner anreichen und so ein Kram. Und seitdem gibt es nur noch, es gibt deutschen Wein, Punkt, aus dem Haus, was ich auch sehr gut finde. Und was man halt guckt, wo das Spiel ist. Also wenn es in Freiburg ist, das Beispiel wieder, dann hat man durch das Thema Baden vor der Tür. Wenn man durch in Mainz spielt, ist natürlich Rheinhessen ganz groß. Wenn man in Frankfurt spielt, guckt man, dass der Rheingau um die Ecke ist. Wenn man in Leipzig spielt, dann Sachsen-Saale uns tut. Und so sind die Ideen dahinter.
Und wirst halt du mal ganz kurz, Appleboy, ist das eigentlich Wein? Oder
nee, Frankfurt, also Appleboy gibt es nicht. Also im Stadion für die normalen Besucher schon, aber VIP gibt es dann den Rheingau-Riesling. Das ist ja eigentlich so, dass die Region, die Frankfurt der Haustür liegt.
Aber spricht ein Appleboy, Apfelwein, Heißwein, aber ist das wirklich Wein im Sinne, wie ja, du ihn definierst?
Ja, es
ist gemacht wie Wein
und es gibt da auch ganz tolle Produzenten, die das richtig großartig machen, aus bestimmten Apfelsorten, aus Jahrgängen, die sich da richtig reinknien, das Thema. Da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz tolle Produkte.
Also. Stimmt, auch die Wirkung ist nach einer gewissen.
Also, wenn man es aus einem großen Bembel trinkt, wie früher bei Heinz Schenk im blauen Bock.
Ja, das WC sollte nicht weit weg sein.
Das ist wie beim Hellen, ne? Kann man gleich dort trinken. Nee, aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist natürlich die, weil man Jochen fragte gerade, was für ein Publikum ist das dann? Also, für wen machst du die Weinauswahl? Ist es dann nur für die Mannschaften ihrer Betreuer? Ist das für den Staff, für die? Oder ist das nur für VIPs oder kann theoretisch jeder in den Weinbereich kommen bei so einem Spiel?
Nee, und sagen? Ist nur die VIPs. Natürlich dann auch die ganzen alteingesessenen Spieler. Toni Schumacher.
Ich weiß, die DFB lädt ja immer die alten Nationalen.
Genau, die sind ja immer alle da. Ich hatte mal ein tolles Spiel auf Schalke gehabt. Da hat Deutschland gegen, keine Ahnung, Belgien, weiß ich mehr, gespielt. Da tauchte dann plötzlich Ronny Täuber auf, unser ehemaliger Lammertorhüter. Da tauchte zum Beispiel Ulf Kirsten ist öfter bei.
Na gut, der Ulf ist schon klar. Wieso ja, Ronny Täuber?
Das habe ich mir auch gefragt, aber ich glaube, der ist da irgendwo.
Der ist Belgier.
Der ist irgendwo Torwarttrainer oder in dem Teil. Dann der weiße Brasilianer von Dynamo. Da
Brinkmann
war auch da. ja, also Da gibt es schon ein paar und die werden natürlich von mir immer dann auch permanent angesprochen, dass hier natürlich die schwarz-gelbe Fahne hängt am Weinstand. Also nur gefühlt. Nee, also für die ganzen Bereiche, die halt dann wirklich entweder ganz viel Geld für ihre Karte ausgeben oder die halt von irgendwelchen Firmen eingeladen werden, plus halt diese alteingesessenen Fußballer.
Wissen die es zu schätzen oder denkst du manchmal so, bei dir hätte man aber auch
von Tetra-Pack. Es gibt ein paar, die wirklich kommen und sagen, was, ihr habt das, ihr schenkt das aus, oh, super und toll. Gibt natürlich ein paar, die sagen, wir hätten gerne ein Glas Wein. Kriegen sie auch, um Gottes Willen, aber es ist, man merkt schon, dass das Interesse da ist und man kann es auch ein bisschen wecken. Also die haben ja Zeit, müssen dafür, haben ja teure Karte bezahlt, also müssen dann für den Wein jetzt nichts bezahlen. Und da kann man die schon ganz gut mit wachrütteln.
In welchen Größenordnung reden wir eigentlich? Also DFB-Finale, Olympiastadion, machst du ja auch, also bist du auch
Pokalfinale,
ja. Pokalfinale, genau. Reden wir da über 500 Flaschen Wein oder du sagst selber, ihr bietet 11 Weine an.
Bei jedem Spiel 11 Weine.
Bei jedem Spiel 11 Weine, 11 Freunde, 11 Weine.
Genau.
Aber reden wir da über 500 Flaschen, 1000 Flaschen? Ich habe gar keine Ahnung.
Also ich erinnere mich ans Pokalfinale, wo die Pfälzer da waren, die Kaiserslautern gespielt hat. Und die haben uns im wahrsten Sinne des Wortes leer getrunken. Also die VIPs. Also wir haben zwei Weinbars, eine im Stadion, die ist so ein bisschen dünn bestückt. Weil da das Olympiastadion in Berlin hat keinen schönen VIP-Bereich. Aber wir haben dann noch draußen vor dem Stadion diese Zeltstadt, die es ja auch zur WM gab und auch zu den Länderspielen. Und da kommen dann 3500 VIPs rein. Und die haben uns, glaube ich, also in Palettengrößen zu sagen, also Palette fast 360 Flaschen. Und wir hatten, glaube ich, 4 oder 5 Paletten und die waren danach leer.
Wenn wir das Spiel schon nicht gewinnen können, dann
saufen wir jetzt
die Vorräte leer. Oder?
Genau.
Ja. Schön. Ja. Schön. Sind die sächsischen Winzer froh, dass du das machst und du kriegst vor jedem Länderspiel Anrufe mit der Frage, na, hast du mal drüber nachgedacht, das?
Also die sächsischen Winzer, die dabei sind, das kommt ja auch davon. Die
beziehungsweise, gibst du ganz ehrlich zu, du bist Sachse, da gibt es einen kleinen Bonus, da wird mal einer mit vorgestellt, der
ja, sonst keine
Chance hätte.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also gut, das wäre keine Chance, würde ich sagen, aber ich bin doch schon gern immer auf der Suche, auch Winzer mitzunehmen, die wir in der Region natürlich haben, ganz klar. Also das ist schon wichtig, aber es gibt doch viele Anrufe, also deutschlandweit, die dann einfach, oder E-Mails, die dann halt sagen, hier, wie kommen wir da auch mal in diese Ära da reinzukommen. Aber man kann sich, da gibt es ja auch dann wirklich so Ausschreibungen, wo der DFB dann gemeinsam mit uns, also vom DWI, die Weine probiert und wo die halt sagen, okay, das sind Weine, die können wir uns gut bei den Spielen vorstellen. Also das wird auch vorher nochmal durchprobiert, vor jeder Spielsaison gibt es dann mal so ein großes Tasting.
Wer probiert das durch, kann man sich dafür bewerben? Ich muss ja versuchen, irgendwie reinzukommen.
Also mit beim Probieren oder einschicken?
Beim Probieren.
Ja, da müssen wir mal mit DFB-Präsident Neundorf mal einen kurzen Talk machen.
Ich wäre ein klassischer Fußballfan.
Dass du da gerne mit dabei wärst.
Denke ich einfach mal. Oder schlag das stimmt, den Neundorf einladen und dann automatisch, ich sehe da
Potenzial. Krieg mal hin. Können wir bestimmt hin.
Ich sehe Potenzial.
Ja.
Wie wird man das überhaupt? Also wie wird man Sommelier vom DFB?
Also das ist eine offizielle Ausschreibung natürlich, wie bei allen Sachen in Deutschland, die wichtig sind. Und damals der Fritz Keller, der Präsident vom damaligen DFB, mit dem ich ziemlich gut verbandelt bin, also er war ja auch Winzer ist, hat gesagt, das ist genau dein Job, Jens, das musst du unbedingt machen und bewerb dich mal. Und da habe ich mich beworben, ganz klassisch, als Ultra-Fan seit den 80ern und dass ich auch eine gewisse Weinakquise habe, ein paar Jahre. Und dann ging das ziemlich schnell, dass ich dann diesen Zuschlag bekommen habe, ja. Und 3 Jahre dann halt, 3 Jahre jetzt diesen Spaß machen darf. Und mal gucken, was in den nächsten 3 Jahren passiert, ob es weitergeht.
Keller hast du in Freiburg kennengelernt?
Damals auf meiner Position als Sommelier auf der Bülowhöhe. Die Bülowhöhe war damals in der Zeit, wo ich damals im Schwarzwald war, das beste Hotel Deutschlands. Und da war durch der Fritz Keller des Häufigen da als Gast oder als Winzer. Und da haben wir uns dann, das war Anfang der 90er, so eng befreundet, dass wir immer noch einen sehr guten, engen Draht pflegen.
Dann wird ja in Südbaden nicht nur guter Wein hergestellt, sondern auch guter Fußball gespielt. Und jetzt hat sich Dynamo auch einen Trainer aus der Ecke geholt und es ist ganz gut losgegangen. Jetzt haben wir so ein bisschen einen Hänger drin. Wie fandst du die Verpflichtung von Thomas Stamm?
Ich fand es sehr mutig auf der einen Seite, weil es war ja so ein klassischer U21-Trainer, U23-Trainer, Entschuldigung. Und Dresden ja schon noch eine andere Nummer ist. Aber so von den Positionen, die sie bestückt haben, bei den Einkäufen, fand ich es dann wirklich sehr, sehr, sehr spannend und sehr ganz cool ausgesucht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in so ein kleines Loch fallen, wie wir jetzt haben, obwohl wir durch Platz 2 noch sind. Um Gottes Willen ist ja alles noch nirgends auf hohem Niveau. Aber man merkt schon, dass es ja irgendwo so ein bisschen kriselt, wenn der Kutschke da stinkig in die Kabine rennt und auch seine Interviews, das klingt jetzt nicht so, dass da eine absolute Top-Harmonie in der Truppe ist. Er hat es ja aber letztes Mal so ein bisschen auch durch die Blume angedeutet, der Thomas Stamm, dass er da schon noch ein bisschen gucken muss, dass er da wieder eine gewisse Struktur reinkriegt. Ich bin eigentlich immer noch ganz positiv. Ich bin auch kein großer Trainer-Rausschmeiß-Typ. Ich bereue immer noch, oder ich bereue, ich muss nicht bereuen, ich glaube, es müssen andere bereuen, den Uwe Neuhaus nach 3 Spieltagen und einem Pokal ausscheiden beim Viert-Fünftligisten damals rausgekickt zu haben. Das sind halt so Sachen, wo ich sage, musste das wirklich sein? Ich glaube es eher nicht. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir jetzt gegen Wiesbaden und gegen Darmstadt und gegen Hannover 96 Zweite dann wieder dahin kommen, wo wir hinwollen.
Du hast aber das Spiel ja gegen Essen ganz hautnah verfolgt. Wie ist denn dein Eindruck dort von dem Spiel überhaupt? Das war ja auch in der Abwehr nie alles so sattelfest, wie man es eigentlich erhofft hätte, sich noch den ersten Saisonspielen.
Stimmt. Aber da bin ich bin natürlich gerne Fußballfan und habe auch mal gespielt, aber ich würde mir jetzt nicht antreißend sagen, ihr müsst das so und so machen. Ich fand es auch sehr kritisch, nach den jeweiligen Ausgleichstoren immer sofort das Gegentor zu kriegen. Das hat auch so ein bisschen was mit dem Kopf zu tun, meiner Meinung nach, dass man da schon irgendwie vielleicht nicht ganz bei 100% war, vielleicht noch bei 80%. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zwischen zweiter, erster und dritter Liga. Würde ich mal jetzt so ganz mutig deuten, da muss, glaube ich, schon noch ein bisschen was bei allen im Kopf passieren, dass das da dann auch mal so funktioniert, dass man einfach so ein Spiel dann auch, wenn man mal dann die Chance hat, das Ding noch umzudrehen, dann auch umdreht. Also wir können von Glück reden, das ist, finde ich, eigentlich nicht typisch Dynamo, dass sie nach 95 noch 3-3 schießen. Für mich war eigentlich das Ding gelaufen.
Es sind auch viele Leute schon die Treppen runtergestiegen, haben gesagt, ich gehe heim, scheiß drauf. Andere haben gepfiffen und dann auf einmal doch noch dieses Tor von Kutschke. Mm. Glaubst du, dass der auch sauer war, möglicherweise auf den einen oder anderen Fan, der einfach schon zuzeitig dann eben die Flinte ins Korn geschmissen hat? Oder war es auf die Mannschaft?
Mm. Also früher gehen finde ich ein No-Go, außer es gibt natürlich einen ärztlichen Notfall oder man muss irgendwie dringend zu Hause, weil das Essen kalt wird. Aber ich finde es
respektlos
finde ich. Natürlich geben die Leute viel Geld aus dafür, weiß ich auch. Aber es war ja nicht, wir haben jetzt nicht 5-0 verloren. Ja. Also man hat ja schon gesehen, dass sie gekämpft haben und wollten und getan haben. Und sie haben es ja auch noch geschafft. Also früher gehen finde ich nicht gut.
Meckern kann man, wenn es vorbei ist.
Pfeifen ist, finde ich, auch so ein bisschen speziell. Vor allen Dingen kommt es ja immer auch aus bestimmten Blöcken. Also ich sag mal, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ja, also ich bin schon einer, der unterstützt und pusht und macht und tut. Und natürlich haben wir auch schon viele schwere Zeiten hinter uns, aber wir sind nun mal dritte Liga und wir können jetzt nicht verlangen, dass da unten jetzt ein Messi steht.
Hältst du auch mal eine Fackel hoch?
Nee. Das mache ich jetzt nicht. Also da gibt es ja die anderen Spezialisten.
Nur müssen wir mal fragen.
Ja, nee. Da bin ich, also.
Was wir auf jeden Fall machen müssen, dich festnageln. Wir sind zwar noch jung in der Saison, aber du hast die Mannschaft gesehen, du hast Potenzial, du kennst den K-Block, du bist Weinkenner. Steigen wir auf?
Ich sage jetzt mal ja.
Das ist nur fürs Protokoll. Wir würden am Jahresende auf dich zukommen. Wenn es nie gestimmt hat, da gibt es dann Strafwein
für uns. Nee, ich sag ja.
Ja. Wobei, letztes Jahr waren wir uns sicher. Das Jahr davor waren wir uns relativ sicher.
Ja, ich wollte es eigentlich nicht so sagen, aber ich sag's ja, weil ich auch sehe, dass die anderen jetzt auch keine Bäume ausreißen.
Ja, steigen wir mit Aue zusammen offen? Vielleicht noch mit Cottbus auf der Relegation?
Wäre eine witzige Nummer, ja.
Ja,
ach, Go East.
Go East.
Das wir vor Aue in Cottbus.
Ja, das ist natürlich klar. Das
erste Derby gegen Cottbus nach der Rückkehr der Lausitzer in die Liga war doch durchaus ein Spiel, an das man sich gerne erinnert.
Ja, absolut.
Definitiv. Von der Dramaturgie her schon top für einen Zuschauer, oder?
Nee. Also das wäre durch eine lustige Konstellation, ja, definitiv. Wenn Magdeburg absteigt, alles super.
Und der BFC steigt auf, oder was?
Nee, das möchte ich nicht mehr erleben.
Davon lassen wir die Liga noch. Gibt es im VIP-Raum von Magdeburg so schlechten Wein in der MDC?
Ich war noch nie da. Also sie müssen, glaube ich, einen ganz guten VIP-Bereich haben, habe ich mir sagen lassen. Aber ich war noch nie da.
Hast du oberhalb von Dynamo, da darf man es ja machen, eine Lieblingsmannschaft, wo du sagst, Sympathien gehen dahin?
Ich fand Leverkusen letztes Jahr grandios. Hat unglaublich viel Spaß, auch wirklich zuzuschauen. Das war wirklich schön, einfach nur schön. Ich war früher DDR-Zeiten, war ich Bayern München-Fan. Also wo wir noch so den Waschlappen aus dem Fenster gehangen haben hier in Dresden, um irgendwie einen Kratschen mitzukriegen von Rias oder was. Hat aber auch jetzt ein bisschen geändert. Nö, also ich finde alles so, was so ein bisschen bisschen kämpft und sich hochwurschtelt, eigentlich ja auch wie Essen sowas. Also das finde ich schon beeindruckend, wie solche Vereine sich wieder hochboxen. Aber so in der ersten Liga ist mir das einfach ein bisschen alles zu glatt. Also wie gesagt, Leverkusen gut gespielt, aber das ist mir alles einfach zu glatt und auch von den Stimmungen im Stadion geht mir da ein bisschen was ab.
Wenn wir mal gut essen gehen wollen zu einem guten Fußballspiel in der ersten Liga, was wäre so das, wo du sagst, dort ist der VIP-Bereich oder die Gastro oder Caterer einfach großartig?
Man muss leider sagen München, leider, aber ist halt so. Ich fand aber das Catering Schalke auch grandios. Also wir haben sich wirklich, und die waren alle so super nett. Also es war unglaublich. Köln macht auch einen super Job, muss man ganz ehrlich sagen.
Freiburg,
mega. Ja. Die haben dort Sterneküche stehen. Die machen dort richtig Rambazamba. Also Freiburg ist, glaube ich, so, wenn man das in Sterne betitelt, 3-Sterne-Restaurant ist, dann wäre das Freiburg geschaut. Eine Katastrophe ist Nürnberg und Berlin. Wenn du mich jetzt so fragen würdest.
Das sieht man an den Mannschaften, da müssen wir gar nicht reden.
Also Berlin meine ich Hertha BSC.
Natürlich, da gibt es ja eine
Hertha. Hat das irgendwas mit Christian Fjell zu tun? Könnte man fast denken.
Ja, nee, also ich würd Christian schon ein besseres Catering wünschen, aber irgendwie
klappt es nicht so ganz. Hast du Spieler kennengelernt oder Ex-Spieler oder Prominente kennengelernt, wo du sagst, die habe ich wirklich kennengelernt, also nie bloß anfassen dürfen, Foto geschossen, sondern wo man wirklich mal länger gequatscht hat, die sich Zeit genommen haben.
Hier in Dresden oder?
Nee, bei deinen, von mir aus auch in Dresden, ja. Aber so bei
deinen Dresden, die üblichen Verdächtigen, also Ralf Minge war auch schon in der Weinzentrale und dem habe ich auch schon Wein liefern dürfen nach Hause. Christian Feld trinkt zwar keinen Alkohol, war aber trotzdem ein sehr netter Mensch, den ich zweimal treffen durfte. Aber so Olaf Thon ist zum Beispiel absoluter Stammgast bei uns. Aber nicht, dass er jetzt viel Alkohol trinkt, aber er liebt einfach das Thema. Ja, und ansonsten Toni Schumacher ist da.
Sind die Spieler eigentlich auch in deinem Bereich zu finden, bei solchen Ländern?
Das ist immer so ein trauriges Thema. Manchmal gibt es so Bereiche in den VIP-Bereichen, wo die nach dem Spiel essen gehen.
Vor dem Spiel wäre schon auffällig, ne?
Da trinken die durch keinen Alkohol, aber wenn dann halt wirklich so ein paar Teenies oder ein paar Kids dastehen, die einfach wirklich nur ein Foto wollen oder ein Autogramm, dann gibt es so ein paar Spezialisten, die dann wirklich das so abblitzen lassen, wo ich denke, Jungs, vor ein paar Jahren habt ihr da wahrscheinlich gestanden. Das finde ich mal ein bisschen sehr hochnäsig. Und da gibt es ein paar Ältere, die machen das ganz cool, aber es gibt so ein paar junge, neue Nationalspieler, die ich da wirklich... Finde ich, ist kein gutes Zeichen, sage ich mal. Auch wenn sie nach Hause wollen oder wie auch immer. Aber ich finde es nicht so schön.
Die sind doch im Tunnel.
Ja, gut. Ja, wenn es so sein soll, soll es so sein. Wer total witzig ist, Wagner, Sandro Wagner, ist ein sehr witziger, netter, lustiger Zeitgenosse.
Jetzt will ich noch mal wissen, Ansgar Brinkmann war bei dir. Und der hat ein Glas Wein bestellt, kein Bier?
Nee, der hat sich nur mit Ronny Täuber unterhalten. Und der Ronny hat ein Glas getrunken.
Ah ja.
Ansgar wollte dann eher sein Bierchen trinken.
Wollte schon sagen. Wir kommen zum Schluss, aber nicht ohne zu fragen, was sind deine kommenden Highlights? Du hast einen neuen Job ab 1.11. Das heißt, negative Nachricht, deine Weinzentrale hast du nach fast 10 Jahren schließen müssen in der Stadt. Thema. In Dresden bleibst du aber mit der Elbzentrale erhalten im Sommer in Laubegast?
Genau, Laubegast Elbzentrale und natürlich Tanzzentrale.
Tanzzentrale?
Jetzt mit neuer Location Kleinvieh am Schlachthof, damit ich das sagen darf, am 22.11. die nächste Tanzzentrale.
Das heißt praktisch, du bist Techno-Freak-Fan?
House Techno-Freak, ich bin ja ein Love Parade-Man
und
gewesen.
Und das läuft Berliner dort Zeiten. Und dazu
geht aber nicht zu wild und dazu Wein. Natürlich.
Was heißt nicht so wild? Der macht die Lautstärke leise, weil
Leute so alt sind. Es gibt ja so ein Hard-Techno, wo man halt wirklich so ein bisschen Schwingung kriegt im Kopf. Ist so eine Hausgeschichte, da kann man auch mal dazu ein bisschen quatschen, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Und kann ein bisschen wippen und machen und tun, das ist ganz lustig.
Man kommt da auch ohne Schweißerbrille und Gasmaske rein.
Genau, das ist bei den
Hard-Techno. Das war der KitKat und der ist in Berlin.
Ja, aber dann nur die Gasmaske, sonst nichts.
Da kommst du mal die rein, ohne. Und mit Sachen.
Ja, ansonsten 1.11. dann in Kirschau, Hotel bei Schumann. F&B-Manager für dieses ganze schöne, wunderschöne Haus.
Was macht man da? Also jetzt nochmal die Frage, du bist dann dort zu treffen und du stehst dann da und ich sage, ich würde gerne einen Rehrücken essen, was darf ich dazu trinken?
Naja gut, ich bin dann schon da, aber F&B-Manager heißt eigentlich, dass er für diese ganzen Restaurants, sind ja 4 insgesamt, verantwortlich ist, was da alles passiert, was da auf den Tisch kommt, sprich Speisen, was im Glas ist, sprich Getränke. Und was alles drumherum ist, ja, Personalführung, Kalkulation. Also ich bin eher schon so ein bisschen in diesem Bürothema, aber da ich natürlich ein Gastgeber des Herzens bin, werde ich natürlich auch ganz oft draußen rumwuseln und werde draußen meine Gäste begrüßen und werde auch ab und zu im Gourmet-Restaurant sein, werde dort mich austoben dürfen. Also einmal so quer durchs Hotel schießen. Gastgebertum ist natürlich mir sehr
am Herzen. Der Sportdirektor macht im Hintergrund, ist immer präsent.
Genau. Ein richtig guter und der hat auch mal ein Trikot vom Verein dann an und alles ist gut.
Fußball ist nach wie vor ein sehr gutes Thema für Smalltalk, um Kontakte zu knüpfen.
Man kommt schnell rein, ja, ins Thema, ja, genau. Man kommt schnell rein, definitiv.
Zudem wirst du aber auch, haben wir gehört, Weinbotschafter von Deutschland. Was hat es damit auf sich?
Es gibt ein Feinschmecker-Magazin, das heißt witzigerweise auch Der Feinschmecker. Den gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahren und ist halt schon so eine Koryphäe in dieser Szene. Und der wählt einmal im Jahr den Weinbotschafter des Jahres für ganz Deutschland, dann auch noch den Prominenten, also Weinprominenten des Jahres und so weiter. Und Weinbotschafter des Jahres werde dieses Jahr ich am 9. November in Hamburg zu einer ganz großen Gala mit ganz vielen Menschen, die da sind und ganz vielen Top-Köchen und
Spitzen. Was hängt da dran? Reisen nach
50.000 Euro in Bar, unnummerierte Scheine? Das natürlich nicht. Also es gibt eine wunderschöne Urkunde, es gibt ein mediales Aufsehen.
Aber wirst du in die Welt geschickt und musst dann überall darauf hinweisen, dass Deutschland gute Weine hat? Oder,
das
oder
muss ist das man mehr? Dann so ein bisschen selber tun, aber ich denke mal, es wird sich da auch einiges ergeben. Es sind ja wirklich eine große Netzwerkveranstaltung und da wird der ein oder andere vielleicht dabei sein, der sagt, hier, willst du nicht mal bei uns was machen oder so, mal gucken, was da passiert.
Weinbotschafter, da fällt mir gerade noch ein, es gab jetzt in Deutschland den ersten Weinkönig. Ja, da ist ein Weinkönig gewählt worden, keine Weinkönigin mehr. Kannst du dir vorstellen, dass es hier gerade im sächsischen Raum, dass wir dann auch einen Weinkönig haben, der die hiesigen Weine präsentiert, für sie wirbt?
Ich bin da emotionslos. Also natürlich ist eine Weinkönigin auch was Schönes, aber ich bin da echt entspannt. Also wenn das ein Weinkönig ist und der das auch cool rüberbringt und das macht, ist mir das, also bin ich entspannt.
Ein
also,
Weinkönig mit schwarz-gelber Schärpe.
Ja, wenn das tragen will, kann er es gern tragen, ja.
Es wird albern, Herr Leimert, aber das ja. Zum Thema.
Dann würde ich wir sagen, sind schon zu fortgeschrittener Zeit.
Jochen hat ein zweites Glas Wasser, also ein bisschen beschwipst.
Ja.
Vielen Dank, Jens. Wir wünschen dir alles, 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 alles Gute und für all deine Projekte. Wir freuen uns schon sehr, dich wieder im Stadion sehen zu dürfen, im K-Block, Augen auf.
Besser zu hören vielleicht.
Oder zu hören, mit sympathischen Einwürfen zum Thema Fußball. Und ansonsten vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Hat mich auch sehr, sehr gefreut.
Alles Gute.
Danke, danke. Euch auch.
Toi, toi, toi.
Bleibt gesund.
Vielen Dank.
Also, danke. Vielleicht treffen wir uns zur Aufstiegsfeier bei Dynamo.
Ja, da sind wir dabei.
Dann machen wir eine Flasche auf.
Aber hallo.
Dann bis dahin. Vielen Dank.
Danke euch. Vielen Dank.
Danke.
Pressing, der DNN Fußball Talk.